langer Prozess. Und am Ende haben wir gesagt, jetzt holen wir uns das wieder zurück.
Volkshaus Weimar. Die ganze Geschichte.
Die ganzen letzten Jahre, immer wenn ich dran vorbeigefahren bin, war ich ein bisschen traurig darüber, dass es so verfallen ist. Und wenn ich an diesen alten Treppen das gesehen habe, wie es immer weiter verfällt, habe ich mich daran zurückerinnert, dass meine Oma mir erzählt hat, sie hat damals dort bei einer Kulturveranstaltung meinen Großvater kennengelernt.
Es muss so Anfang der 1980er Jahre gewesen sein, dass ich zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben im Volkshaus war. Meine Mutter hatte mich eingeladen, mit ihr zu einer Theateraufführung zu kommen. Ich war total beeindruckt, als wir zu dem Volkshaus gekommen sind. Für mich lag das wie so auf einer Anhöhe, wie so ein bedeutendes Gebäude. Dann sind wir hineingegangen in das Vestibül und das Ambiente war so toll. Und ich weiß gar nicht, was mich mehr beeindruckt hat, das Haus oder die Aufführung, vielleicht die Kombination aus beiden.
Ich verbinde mit dem Volkshaus eine ganz persönliche Geschichte. Denn dort habe ich 2007 beim Fasching, beim Mensa-Fasching, meinen Mann kennengelernt. So bin ich auch nach Weimar gekommen. Wir sind seit 2012 verheiratet und unser Sohn wird jetzt bald 18 Jahre alt. Und deswegen habe ich wunderbare Erinnerungen an diesen Ort. Und ich finde es sehr schade, dass er jetzt schon seit, weiß ich nicht, seit über 10 Jahren einfach vor sich hin rottet. Und ich wünsche mir, dass das Gebäude in Zukunft wieder strahlt und ich meine schönen Erinnerungen da auch in einem schönen Gebäude wieder gespiegelt sehen kann.
Oh, die Stadt hat das Volkshaus gekauft. Was? Für 600.000? Das kann doch nicht wahr sein. Wo habe ich die Unterlagen dazu? Ja, wo ist jetzt? Ah, Scherz, wieder da Unordnung in meinem Büchenschrank. Ah, jetzt habe ich das. Ja, mein, das ist eine Geschichte. Das ist wirklich fantastisch.
Möge das Volkshaus jetzt und allen Zeiten seinen Namen ehren machen. Das hat August Bauder zur Eröffnung am 26. April 1908 gesagt.
Genutzt wurde es als Veranstaltungsort für die Arbeiterklasse. Schließlich wurde es auch aus Spendengeldern der Arbeiter gebaut.
Gewerkschaftsveranstaltungen und Tanzvergnügen, das fand hier statt. Auch Politik wurde hier gemacht.
Um die Jahrhundertwende, vom 19. zum 20. Jahrhundert, entstanden in vielen europäischen Städten sogenannte Volkshäuser.
Als Orte?
An denen sich Arbeiter- und Gewerkschaftsmitglieder trafen und sich politisch und kulturell betätigten sowie weiterbilden konnten.
Oft entstanden diese Gebäude im Auftrag von Gewerkschaften oder Arbeitervereinen. Sie wurden durch Spenden und Sammlungen finanziert. Eines dieser Gebäude ist das Volkshaus in Weimar in der Friedrich-Ebert-Straße.
Es wurde zwischen 1906 und 1908 auf Initiative von August Baudert nach Entwürfen des Architekten Bruno Röhr durch die Volkshausgesellschaft Weimar errichtet. Baudert hielt auch die Festrede zur Einweihung am 26. April 1908.
Zu den prominenten Rednern, die in Weimar im Volkshaus sprachen, gehörten Clara Zetkin,
Karl Liebknecht
und Rosa Luxemburg. Im Jahr 1959 wurde im Gebäude, das zu diesem Zeitpunkt das Clubhaus des VfB Mähdrescherwerk Weimar war, eine Gedenktafel angebracht, die an diese Veranstaltungen erinnerte.
In der Wendezeit wurde die Tafel durch Unbekannte aus dem Haus entfernt. Doch im Juli 2025 wurde sie überraschenderweise anonym an die Stadt Weimar übereignet, die die Tafel nach der Rekonstruktion des Hauses wieder im Gebäude anbringen will. Die zurückgegebene Tafel ist nur eine von mehreren Gedenktafeln aus dem Haus. Eine Bronzetafel am Haupteingang erinnert an 8 Männer und eine Frau, die hier am 15. März 1920 ums Leben gekommen waren. Während des Kapp-Putschs 1920 hatte die Gewerkschaft aus Protest gegen die Putschisten zum Generalstreik aufgerufen. Daraufhin versammelte sich auch in Weimar die Arbeiterschaft zu einer Kundgebung im Volkshaus. Dabei kam es zu einem Zusammentreffen mit Soldaten der Reichswehr, die sich dem Putsch angeschlossen hatten. Insgesamt 9 Teilnehmer der Proteste wurden durch Schüsse tödlich verletzt. Noch immer erinnert eine Tafel vor dem Volkshaus an die Menschen, die an diesem Tag ihr Leben verloren. Und eine weitere Tafel, sie war den Opfern des Faschismus gewidmet, befand sich im Volkshaus. Sie verschwand auch aus dem Gebäude und wurde vor geraumer Zeit anonym an die Stadt zurückgegeben.
Im Mai 1933 besetzte die SA das Gebäude.
Im gleichen Jahr wurden auch die Gewerkschaften in Deutschland aufgelöst oder in die Deutsche Arbeitsfront eingegliedert.
Die DAF übernahm auch 1939 das Gebäude, das in Deutsches Haus umbenannt wurde.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Haus an die neu begründete Volkshausgesellschaft übertragen und nach einigen Umbauten als Haus des FDGB der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht.
Das Weimarer Volkshaus wurde von der IG Metall als Clubhaus übernommen und nach dem Gewerkschaftsfunktionär Michael Niederkirchner benannt. Im Mai 1959 übergab der Zentralvorstand der IG Metall das Gebäude als Clubhaus der Metallarbeiter Michael Niederkirchner, später Kreiskulturhaus, an die Belegschaft des VEB Mähdrescher Werk Weimar.
Wolfgang Klatte, der lange Jahre im Kulturhaus arbeitete und das Volkshaus nach der Wende einige Jahre leitete, kennt interessante historische Details zur Geschichte des Hauses.
Weimar war ja nicht nur die Stadt der Klassik, sondern auch Garnisonsstadt. So. Und die Militärs haben den örtlichen Gastronomen, die haben die so unter Druck gesetzt, dass sie den Arbeitern die Räume nicht mehr vermietet haben. Die konnten sich also gar nicht mehr versammeln in Weimar. Und deswegen kam auch der Beschluss, wir müssen was Eigenes haben. So, und dann wurde diese Volkshausgesellschaft gegründet. Die haben innerhalb von einem Jahr die 100.000 Reichsmark zusammenbekommen. Das waren ja diese Anteilsscheine, 50 Pfennig, eine Reichsmark, innerhalb von einem Jahr das zusammenbekommen, das Geld, und das Haus ist innerhalb von einem Jahr gebaut worden. 1907 bis 1908, Eröffnung war ja am 26. April 1908 gewesen. So. Da gibt es noch eine Geschichte dazu. Das Volkshaus sollte dort gar nicht stehen. Das Volkshaus sollte in der Nähe der Hertha-Kirche stehen. Das Grundstück war schon gekauft. Und ja, und der Landesbischof hat beim Großherzog interveniert. Deshalb wollte er das nicht haben in seiner Nähe. Gell? Und da wurde ein Gebietsaustausch gemacht. Und da ist das Volkshaus eben jetzt dort, in der Ebertstraße, in der jetzigen Ebertstraße, dort stand ja nicht ein Haus. Das war ein Dreckberg. Und dieses Grundstück, das war eine alte Gärtnerei, die zusammengefallen war. Und dort hat man einen Gebietsaustausch gemacht. Und so ist das Haus dorthin gekommen. Also eigentlich das erste Haus am Platze.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 wurde das Volkshaus für eine kurze Zeit zur Spielstätte eines neu gegründeten Tanztheaters. Initiator war der Ballettmeister des in Weimar ansässigen Deutschen Nationaltheaters, Hen Haas.
Er gründete im Juni 1945 das Theater des Tanzes in Weimar.
Helga Diekmann,
damals noch Helga Rosenhahn,
war als junge Elefin an diesem Projekt mit beteiligt. Sie kam in der Kriegszeit nach Weimar und war bei der Gründung des Tanztheaters mit dabei.
Und da war mein Ballettmeister clever, der ist ans Rad der Stadt gegangen und hat gesagt, ich will ein Tanztheater eröffnen. Und da haben die gesagt, ja, Theater ist kaputt, Weimarhalle, das wäre wohl zu teuer oder zu groß gewesen. Und da hat er das Volkshaus entdeckt.
So wurde die Friedrich-Ebert-Straße 8 ab 1945 zur neuen Adresse der am 15. Juni gegründeten Gruppe Theater des Tanzes. Das erste Tanztheater in Deutschland. Ballettmeister war Hen Haas.
Er holte sich den Schlüssel vom Rathaus. Und jetzt alle wir standen vor dem Volkshaus. Und mich mochte er besonders leiden. Er hat mich immer so wie seine Tochter behandelt. Und er sagte, komm, wir beide schließen das Volkshaus auf. Und er gab mir den Schlüssel. Ich kriegte es aber nicht auf. Das war nur ein bisschen nicht sehr oft aufgeschlossen worden. Das war schon ein bisschen verrostet. So. Und dann hat er mal seine Hand genommen, meine Hand. Habe die Tür aufgemacht. Und dann war da ja nie gelüftet worden. Das war dunkel. Dunkel, meine ersten Eindrücke vom Volkshaus. Das war dunkel und es schwebte so was Staub in der Luft. Staub in der Luft. Und das Erste, was wir gemacht haben, die Treppe hoch. Und dann sind wir in den Saal. Und dann sagen wir vom Weiten, oh, eine Bühne, eine Bühne, eine Bühne. Und auch Stühle, die aber nicht schön ordentlich standen. Das war ein Durcheinander. Und dann schickt er uns auf den Rang. Und da haben wir gesagt, Hilfe! Da waren nur Strohsäcke. Alles so auf der Erde. Da müssen Zwangsarbeiter geschlafen haben. Und was ganz furchtbar war, die waren porös, die ganze Stroh. Da müssen wir fegen, weil es noch eine Staubwolke.
Nach dem großen Reinemachen begannen sofort die Proben zu Puccinis Oper Turandot.
Und oben auf der Bühne hatten wir also kleine Garderoben, so mit dem typischen Theater mit Spiegel. Und in der Gaststätte, das war unser Ballettsaal. Mhm. Es war unwahrscheinlich, was er aus diesem Hause gemacht hat, denn wir haben das vollkommen verdreckt, verstaubt gekommen. Mhm. Und in kurzer Zeit hat er Turandot aufgeführt schon. Ja, jetzt kam das Problem. Es waren viel Zuschauer da und es war alles, lief ein Orchester, das musste ja bezahlt werden. Das waren alles Musiker, die kein Engagement hatten. Ne? Und auch ein Dirigent, der freischaffend war. Und dann kam das Problem, dass das Geld knapp wurde. Und Weimar zahlte nicht mehr. Und da hat Erfurt angeboten, dass wir nach Erfurt kamen. Das war 1946.
Was während dieser Jahre passierte, das beschreibt Wolfgang Klatte, der viele historische Details genau kennt.
Nach dem Krieg, das war ja im Krieg so eine Art auch Lazarett, da hat die wiedergegründete Volkshausgesellschaft das Haus betrieben. So. 1949 wurde nochmal gespendet, da ist der kleine Saal angebaut worden, den gab es ja vorher noch nicht, gell? Und irgendwann gab es dann einen Beschluss, dass diese Häuser dem FDGB, also dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund der DDR, zu übergeben sind. So. Das ist passiert. Und auch denen ging irgendwann das Geld aus. Ja, die konnten also ihre vielen Häuser nicht finanzieren. Und da hat 1954 der Ministerrat der DDR beschlossen, dass diese Häuser an die ortsansässig größten Betriebe zur Nutzung zu übergeben sind, aber unter gewerkschaftlicher Leitung. So, das hatte also im Volkshaus hatte das, war das dann so, dass die ganze Kulturabteilung, das waren, die waren der Gewerkschaft unterstellt. Ja? Bezahlen musste das natürlich das Weimarwerk. Die Gehälter kamen vom Weimarwerk, aber die hatten im Grunde genommen kein Weisungsrecht gehabt. Die Gastronomie im Hause, die waren nun wieder direkt dem Weimarwerk unterstellt. Also auch die Heizer und die Reinigungskräfte. Aber was die kulturpolitischen Mitarbeiter waren, ja, die waren als Gewerkschaftsfunktionäre, wenn man das so will. Ja.
In den folgenden Jahrzehnten fanden viele Gruppen und Zirkel, die sich künstlerisch betätigten, im Volkshaus ein festes Domizil.
So wurden beispielsweise im Februar und März 1960 mit dem Schriftsteller Walter Stranka und dem Kunstmaler Engelbert Schoner Verträge zur Übernahme der Leitung des Zirkels Schreibender Arbeiter bzw. des Zeichenzirkels geschlossen.
Nach dem Tod Schoners im Juni 1977 übernahm der Maler und Grafiker Horst Haus Otte, der inzwischen ebenfalls verstorben ist, die Leitung des Zeichenzirkels.
Sein Enkel, der Steinmetz Steffen Krikoleit, nahm selbst zeitweilig am Zeichenzirkel teil.
Seine Malschule habe ich besucht, da war ich 5, 6 Jahre alt. Also ich meine, wir waren so um die 10, 15 Kinder und hat dann eine Aufgabe gestellt, hat dann halt auch gezeigt, wie man hier und das, sage ich mal, zeichnet, wie man anfängt. Frau Neumann aus Apolda, die war auch bei ihm in der Zeichenschule und die hat immer gesagt, ein richtiger Pädagoge war er nicht. Sondern das ist falsch, das kannst du gleich wegmachen. Also, aber er wusste auch genau, was er halt sagt. Ne? Und mit kurzen Handgriffen hat er das dann auch umändern können, was jetzt falsch war. So, und so hat er das auch meines Erachtens so durchgezogen. Ja. Mhm. Und ich habe jetzt, vielleicht war ich 2, 3 Jahre in der Malschule, ein bisschen was habe ich dann auch mitbekommen, also erstmal erblich und dann auch durch die Schule. Ne?
Ein langjähriges Mitglied im Zirkel Schreibender Arbeiter war Werner Vogt, der sich dem Zirkel 1967 anschloss. Der über 80-Jährige erinnert sich noch lebhaft an die Zirkelstunden.
Ein Thema wurde nicht direkt vorgegeben, sondern es sollte jeder aus seiner Arbeitssphäre, seinen Arbeitserfahrungen heraus und die Konflikte, die er hatte, aufgreifen. Und die Mitglieder, da kamen ja immer wieder neue hinzu, die waren aus den unterschiedlichsten Berufen. Nicht? Die waren ja nur Weimarwerker direkt, die im Weimarwerk arbeiteten, waren ungefähr 3 oder 4 von, aber der Zirkel selbst umfasste mindestens 15 Leute, wenn alle kamen. Aber es war schön, dass wir eben auch ältere Leute, sogar Rentner mit dabei hatten, ja, und die ganze Weimar-Geschichte intus hatten Und wir haben mehrere, in diesen Jahren mehrere Teilnahmen gehabt an Arbeiterfestspielen. Zum Beispiel waren wir in Schwerin, wir waren einmal in Rostock, wir waren in Gera und Mühlhausen. Und das hat immer Spaß gemacht, weil jeder aus einem ganz anderen Arbeitsbereich kam und andere Erlebnisse hatte. Aber es war eine gute Zusammenarbeit mit dem Deutschen Nationaltheater überhaupt. Also wir haben sogar manchmal auch noch einen Regisseur, der da dazu kam und uns Tipps gegeben hat und der mitgeholfen, irgendwas dramaturgisch für den Auftritt zu machen.
Die im Zirkel entstandenen Gedichte wurden oft in Kulturprogrammen rezitiert und teilweise vertont. Eines der Gedichte Vogts mit dem Titel »Einer vom Zirkel« wurde von Manfred Schmitz, der das zeitweilig zum Kulturhaus gehörende Manfred-Schmitz-Trio begründet hatte, vertont.
Du sitzt im Park der Stadt. Ein Vogel schickt was vom Baum auf dein noch leeres Blatt. Die Kinder turnen am Reck. Ein Vater schiebt den Sohn. Du siehst mal links, auch ganz weg. Du weißt, er hat sie schon. Erkennst dich hier so umspült von schöner, freier Zeit. Hast gestern noch hingewühlt dein kleines Liebesleid. Heut Abend liest du es vor. Der Zirkel streitet heiß. Bist Auge ganz und bist Ohr, was man von Liebe weiß.
Manfred Schmitz verstarb 2014 in Berlin. Seine Witwe weiß zu berichten, dass das Trio zunächst als Herberg-Trio bekannt war, ehe Manfred Schmitz als neuer Pianist 1962 hinzukam und das Trio seinen Namen annahm. Schmitz war vor allem der Jazzmusik zugetan und ist noch heute in Fachkreisen für seine zahlreichen Kompositionen in diesem Genre bekannt.
Im Kulturhaus Michael Niederkirchen erprobte das Trio regelmäßig und trat auch im Rahmen der Kulturprogramme Unternehmen des Kulturhaus-Ensembles mit auf. Unter dem Namen Ensemble der heiteren Muse waren zahlreiche Gruppen des Kulturhauses, wie eine Tanzgruppe, ein Chor, ein Kabarett oder ein Blasorchester vereint.
Auch hierzu weiß Wolfgang Glatte einiges zu berichten.
Das Haus hatte ja für jede Sache jemanden gehabt. Wir hatten eine Fundusleiterin gehabt, wir hatten Ensembleleiter gehabt und einen künstlerischen Leiter auch. Gab ja alles. Ne? Was besonders eben noch war, ist eben das künstlerische Volksschaffen. Also wir hatten ja 28 Volkskunstgruppen mit über 400 Mitwirkenden. Also ich sag mal Arbeitertheater, Kabarett, Ensembleleiter, Muse, Fasching, Aquarianer, Fotozirkel, Malen und Zeichen. Ich kenne noch den Engelbert Schoner, kenne ich noch als Maler. Der hatte da noch angefangen. Und was eben auch gut war, gut, das finanzkräftige Weimarwerk stand ja natürlich dahinter, dass alle Gruppen von Profis angeleitet wurden. Also die Sänger oder Schauspieler vom Theater, die haben bei uns Stimmbildung gegeben, die haben das Arbeitertheater angeleitet. Bauhaus-Uni hat viel Leute geschickt, die haben also wirklich eine große Unterstützung gemacht. Und wenn das Arbeitertheater eine Kulisse brauchte, hat es das Nationaltheater gebaut, unter anderem, also mit Hilfe über Weimarwerk auch, gell? Und dadurch sind eben auch viele Weimarer so an das Haus gebunden. Die haben also dort wie eine Heimstatt gehabt, haben sich also richtig wohlgefühlt da. Sprechen heute noch viele drüber.
Im Kulturhaus wurde nicht nur geschrieben und gezeichnet. Auch das Arbeitertheater des Weimarwerks probte hier und trat auch mit seinen Stücken im Haus auf.
Als sich in den 1960er Jahren ein junger Weimarer der Theatergruppe anschloss, ahnte noch niemand, nicht einmal er selbst, dass er bald zu den bekanntesten und gefragtesten deutschen Schauspielern gehören würde.
Die Rede ist von Thomas Thieme, der 1968 als Lorbas in Horst Salomons Stück Der Lorbas erste Erfolge feiern konnte. Thieme selbst erinnert sich gern an diese Zeit.
Ich bin mit 15, 16 Jahren noch als Schüler dem Arbeitertheater des Weimarwerks beigetreten. Die waren damals von einem Herrn Müller, Schauspieler, am Nationaltheater geleitet. Das war ein richtiger Profi-Schauspieler. Und der hat mit uns Stücke einstudiert. Und das war eine ganz gute Truppe, denn wir haben immerhin bei den sogenannten Arbeiterfestspielen, die es damals jedes Jahr gab, regelmäßig irgendwas gewonnen. Und ich kriegte eine ganz tolle Rolle, so ein jugendlicher Halbstarker. Und damit habe ich dann sogar mal die Goldmedaille bei den Arbeiterfestspielen als Solist gewonnen, als jüngster aller Zeiten. Da war ich vielleicht 17. Gab es eine große Feier, als ich diese Goldmedaille kriegte, da gibt es auch noch Fotos, für meine Rolle. Da wurde die Medaille im kleinen Saal des FDGB-Haus hieß es, nachdem es Volkshaus hieß. Wir kürzten alles ab, war FD. Vom Direktor des Weimarwerks mir angeheftet. Also so gab es auch so Feierlichkeiten, Betriebsfeiern, Brigadefeiern und so. Das gab es schon auch alles. Ich hatte mein Arbeitertheater, ich wurde auch immer ein bisschen belächelt von den anderen Halbstarken. Ich glaube, das fanden sie ein bisschen mädchenhaft, dass ein junger Kerl mit Frauen auf der Bühne Theater spielt. Wir waren ja richtige Halbstarke, also 16, 17, das war die schlimmste Zeit. Da haben sie gesagt, na Thomas, kommst du wieder von deinem Arbeitertheater? Und ich wundere mich heute, dass ich diese Stabilität aufgebracht habe. Ich bin dabei geblieben. Ich habe mir das jede Woche einmal gegeben. Wir haben, glaube ich, donnerstags 17 Uhr, die anderen waren ja auch Arbeiter, die konnten ja erst nach der Arbeit, haben wir bis 10 Uhr, 11 Uhr nachts, haben wir Proben, richtige, ernsthafte Proben gemacht. Und die habe ich mir wirklich gegeben, obwohl sie mich nur verspottet haben. Aber als sie dann das Stück gesehen haben, da waren sie schon ganz schön beeindruckt. Wir hätten ja den ganzen Text gemerkt. Das fanden sie dann schon beeindruckend.
Als Jugendlicher verkehrte Thomas Thieme regelmäßig und gerne im sogenannten FD. Für die Jugendlichen seiner Zeit eine feste Adresse, um am Abend auszugehen.
Den Namen kannte jeder, wer es ist, wusste keiner, Michael Niederkirchner. Und dann stand Sonnabend, 19 Uhr, Tanz. Das hat gereicht. Außerdem wussten wir sowieso, dass es stattfindet. Es gab ja auch keine Telefone. Sie dürfen sich ja nicht das so vorstellen, dass man dann, was ist denn im FD los? Hallo, was ist denn am Sonnabend los? Da war keiner. Nicht. Du konntest doch nirgends abheben, weil du auch kein Telefon hattest.
Ja.
Das war ja, wie wir das überhaupt alles, wie wir uns verabredet haben. Ich weiß es nicht mehr. Auch mit den Mädels. Wir haben sie ja getroffen. Unter vier Augen dann. Aber wie haben wir uns verabredet? Wir waren alle da, immer pünktlich. Und das FD und damals genannt der Schwule Armee, heute Mon Ami, das waren die Epizentren der Jugendbewegung. Und dann gab es noch die umliegenden Dörfer. Da spielten dann am Wochenende die Bands, die in der Stadt nicht spielen durften. Das war ziemlich streng reglementiert, Ost-West. Also du durftest nur 5 Westlieder spielen und so. Aber auf den Dörfern war Rambazamba. Also da hat es keinen interessiert. Da sind wir dann immer losmarschiert. Auf die Dörfer am Wochenende. Aber wenn es ein bisschen ziviler zugehen sollte und es sollten auch mit Mädchen Kontakte geknüpft werden und so, dann war der Ami unter das sogenannte FD. Und da steppte dann der Bär. Definitiv gab es Sonnabendabend immer. Entweder im Ami oder im FD. Volle Granate. Und irgendwie das Romantischste war der Tanztee. Am Sonntag um 16 Uhr. Es war ganz romantisch. Da waren alle so ein bisschen angeschlagen von der Nacht. Also das ging ja immer lange. Und das war so... Ja, es war romantisch. Und es kamen sehr viele Mädchen zum Tanztee. Und der war, glaube ich, viel im FD.
Ebenfalls in den 1960er Jahren, konkret am 11.11.1962, wurde der Karnevalsclub Blau-Gelb im Kulturhaus gegründet, der nicht mit dem bekannten Handwerker-Faschingsclub verwechselt werden darf. Präsident war in den letzten Jahren der DDR Werner Rottdorf.
Das war ungefähr 76, 78, da hatten wir eine Sportgruppe sogar mit Pyramidenball oder was. Und dann bin ich immer höher bestiegen im Club. Und dann war ich jetzt zum Schluss noch der Präsident. Der Vorstand waren 20. Insgesamt waren ungefähr 300 Mitglieder zu DDR-Zeit. Vom Chor, Ballett, Schwanensee und ich war der schwarze Stern des Spaß.
Beide Clubs kamen jedoch im Laufe ihrer langen Geschichte auch einmal gemeinsam zusammen, wie Bäckermeister Bernd Rost, ein aktives Mitglied des Handwerkerfaschings, zu berichten weiß. Und schließlich hatte auch der Weimarer Handwerkerfasching in den 1990er Jahren für kurze Zeit sein Domizil im Weimarer Volkshaus.
Jetzt kam der Oberbürgermeister Kirchner, war es glaube ich damals, 76 auf die Idee und sagte, Mensch, was wäre denn, wenn die beiden Vereine mal zusammen was machen würden? Das wäre doch toll. Wir hätten es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Die anderen fanden es auch durchaus interessant. Also musste eine große Location her. Und da war das Volkshaus natürlich dafür gut geeignet. Man hat da zwei Elferräte auf die Bühne gesetzt. Von jedem kamen Programmpunkte. Und innerhalb dieser Kampagne, die über 2-3 Wochen ging, hat also einmal der HWC auch eine eigene Veranstaltung gemacht, auch blau-gelb. Und dann auch 2 gemeinsame Veranstaltungen. Das hat man dann ausprobiert. Danach haben wir gesagt, okay, aber wir machen nächstes Jahr dann doch wieder alleine.
Das Volkshaus oder Niederkirchner, wie das Kulturhaus kurz und knapp genannt wurde, war ein beliebter und viel frequentierter Veranstaltungsort für die Weimarer und ihre Gäste. Zahlreiche Kulturprogramme,
Konzerte,
Theateraufführungen,
aber auch Tagungen
und Kongresse fanden hier im kleinen oder großen Saal statt. Und das Restaurant des Hauses ermöglichte nicht nur die gastronomische Versorgung der im Jahresprogramm vorgesehenen Veranstaltung, sondern stand auch für die Ausgestaltung größerer Familienfeiern zur Verfügung, seien es Hochzeiten oder Jugendwein.
Ja, also man hat dort auch in Reihe Platz genommen. Da wurde eine Rede gehalten, natürlich gesellschaftlich neutral. Und dann wurde ein klassisches Stück gespielt, eine sehr leichte Sache, glaube ich, à la Turca oder so, Mozart. Oder, und dann gab es noch ein Stück, da wurde ein Klavier gespielt über die Jugend. Auch von Bekannten war das, ich weiß nicht, war es Wecker Mai oder war es Hannes Wader, ein unpolitischer Hannes Wader in dem Fall. Ja, also das war auch recht gut organisiert und ja, man ist dann vorgetreten. Ja, gab es da eine Gratulation. Also weltallierter Mensch gab es da nicht mehr.
Ich fand das Volkshaus immer schon irgendwo interessant auch, weil wenn man vorne zum Haupteingang reingegangen ist, dann ging es die paar Stufen hoch und da war da vorne die kleine Pförtnerloge und auf der anderen Seite die Telefonzelle, also wo man sich sicherlich ein Taxi rufen konnte. Und dann ging das dann eben weiter bis dann zum großen Saal und zu den Nebenräumen, Gaststätte und das alles. Also dann gab es dieser Raum oder dieser Vorraum, wo diese Aquarien waren. Das war ja auch immer sehr, sehr interessant und sehr schön, sich da hinzusetzen und den Fischelein dazu zu schauen. Und im kleinen Saal haben wir gefeiert und wir waren, glaube ich, 72 Personen. War eine gute Küche, es war eine gut bürgerliche Küche, sage ich jetzt mal. Und also es gab auch Pilze. Das war schon, denke ich mal, 1976 war das schon nicht ohne. Und ja, das Essen war total gut. Wir haben das vorher abgesprochen, Vorsuppe und Hauptgang.
Ja, das kann ich eigentlich jetzt nur noch mal bekräftigen, weil es war schwierig für so viele Leute, gerade einen Mittagstisch zu bekommen. Zum einen und zum anderen war es eben auch schön, dass man etwas separat zusammensitzen konnte mit den Freunden, mit den Verwandten. Und ja, und deswegen natürlich auch solche Erinnerungen wie Faschingsfeiern, wie Silvesterfeier, die allein durch den großen Saal und unten die kleine Bar in Erinnerung geblieben sind.
Als Weimarer kam man um dieses Haus nicht rumrum. Das war ja das Kulturhaus des Weimarwerks und da waren ja in Weimar ganze Familien beschäftigt, Generationen. Ne? Also ja, zum Beispiel haben wir Fasching hier gefeiert. Die AO hat Veranstaltungen hier gehabt. 2 meiner Söhne haben Jugendweihe gehabt hier. Mein ältester Sohn wurde hier als Lehrling vom Weimarwerk begrüßt in einer Feierstunde. Sehr angenehm, ja. Und ein Konzert habe ich ein schönes erlebt. Das war so der Anfang von Rainer Magumi. Und die Mütter, sag mal, Angelika Mann, ich lade dich zum Essen ein. Was hast du denn mal Zeit? Da singt einer, zum Essen bin ich stets von jeder Zeit bereit. Und ich mag Lieder. Und das war ein wunderschönes Konzert.
Ende der 1980er Jahre wurde das Kulturhaus noch einmal renoviert. Zur Wendezeit 1990 waren die Arbeiten beendet. Die politischen und gesellschaftlichen Änderungen in der ehemaligen DDR sowie die deutsche Wiedervereinigung führten auch zu veränderten Besitzverhältnissen des Volkshauses.
Im Jahr 1994 war die gewerkschaftliche Immobiliengesellschaft für Restitutionsobjekte in Frankfurt am Main gegründet worden, um die Ansprüche der Gewerkschaften für die Rückgabe von Immobilien, darunter zahlreiche Volkshäuser, auf dem Gebiet der früheren DDR geltend zu machen.
Im Jahr 1996 wurde das Weimarer Volkshausgebäude durch das Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen der Immobiliengesellschaft übertragen.
Sie wurde durch diesen Entscheid als rechtmäßiger Nachfolger der Volkshausgenossenschaft angesehen, die 1938 durch die Nationalsozialisten enteignet worden war.
Die Immobiliengesellschaft veräußerte das Haus schließlich an einen privaten Investor, der es umfangreich sanieren wollte. Obwohl das Vorhaben nicht umgesetzt wurde, mussten zahlreiche Mieter, darunter Vereine, das Haus verlassen.
Auch der 1988 gegründete Männerkochclub, der noch heute besteht, kochte einige Zeit im Volkshaus. Am 8. Januar 1990 sind erstmals im Volkshaus die Kochplatten warm gelaufen. Danach regelmäßig einmal im Monat, immer am Montag. Mitglieder waren und sind Uwe Butze, Bernhard Martin und Gründungsmitglied Hans-Dieter Bayer. Und bevor es im Volkshaus überhaupt losgehen konnte, musste umgebaut werden.
Jetzt standen wir da draußen in einem Loch gebuddelt und haben einen Fettabscheiter da eingebaut, so ein Riesengerät. Ich sage, naja, aber jetzt müssen wir mal sehen, dass wir die Küchenrohre da auch hinkriegen und dass das Wasser vom großen Saal dann auch über den Fettabscheiter läuft. Das ging ja alles vorne raus auf die Straße. Naja, und da mussten wir ja auch die Küche aufschachten. Da war ja auch nur Rohre gelegt, die... War ja kein Küchenfußbodenablauf in dem Sinn da. Naja, und da haben wir die Küche umgebaut und geschachtet und gemacht und einen großen Kohleofen rausgeschmissen, so einen langen, schönen Herd, den wir da hatten. Wir haben ja noch mit Briketts angefangen und haben gekocht. Und dann haben wir natürlich die Küche neu gefliest und es waren alles Abenteuerspielplätze.
Jedes Kochen war für uns ein Ereignis. Und wir hatten in der Ostzeit sehr viele Gäste da gehabt, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Zum Beispiel, wenn ich hier nachgucke, ein Chef von Coca-Cola hier abs. Dann den Herrn Peach, dann den Herrn Schimusek, dann den Herrn Bauhaus oder die Oma-Band hier, was, oder der Willi Wild oder der Europaabgeordnete Dieter L. Koch. Das war immer eine Bereicherung für uns, wo wir auch Ansporn hatten und uns mehr Mühe gegeben hat, als wenn wir unter uns waren. Natürlich haben wir auch fürs Volkshaus mitgemacht, wenn eine Großveranstaltung war. Und man ist an uns herangetragen, dann haben wir natürlich da auch mitgemacht. Das waren eigentlich die Live-Hits, die wir dort hatten. Da war uns das Volkshaus in dem Moment eine Goldgrube gewesen, wo wir unserem Hobby nachgehen konnten, aber die Unterstützung auch dazu hatten.
Also eine Begebenheit im Volkshaus, ich glaube, die war prägend, als wir von NDR gekocht haben. Das war allerdings nicht an dem Montag, sondern an dem Sonntag, wenn ich mich erinnere. Und das war ein ganzer Vormittag. Die haben gefilmt mit ihren Kameras in die Kochtöpfe reingehalten. Und wir haben, manches war experimentell, weil es waren Rezepte von Gudong. So, da stehen aber andere Maßeinheiten drin als nach dem metrischen System. Also musste man sich umtun, schauen, was ist ein Ruß, Mehl in Gramm. So, kochen Sie mal mit alten Maßeinheiten, zum Beispiel Eierspeisen, Omelette. Und dann sollten die in Schichten eine Speise ergeben. Ich weiß nicht, wie viel Omelette nichts geworden sind. Die Energie hat nicht gestimmt, die Rezeptur hat nicht gestimmt. Ehe das dann so war, dass man das als Gericht auch auf den Tisch bringen konnte. Es hat riesen Spaß gemacht. Wir haben bestimmt 4, 4,5 Stunden dort gekocht. Und übrig geblieben sind von den 4,5 Stunden 3,5 Minuten Filmsequenz, die dann auch gesendet worden sind vom MDR. Es war ein Riesenspaß, wirklich. Es war anstrengend, aber es war eben auch sehr, sehr, sehr lustig. Und da, ohne Volkshaus, ohne die Küche des Volkshauses wäre das nicht gegangen. Auch weil man den Platz drin brauchte. Eben mit ihren Beleuchtungseinrichtungen und mit ihren Kameras eine Tafel aufgestellt, hatten antikes Geschirr, antikes Besteck, sodass es in der Tafel war, wie sie zu Anna Amalias Zeiten hätte aussehen können. Und dann haben wir dort auf der Bühne fürs Fernsehen gespeist. Also das war, ich denke mal, das war ein absolutes Highlight.
Clubmitglied Bernhard Martin, der für das Restaurant und kurzzeitig in den 1990er Jahren auch das ganze Volkshaus verantwortlich war, erlebte auch das Ende der Pachtzeit durch die Stadt Weimar und die Entlassung des gesamten Personals im Jahr 1995 mit.
Und dann bin ich 2001 entlassen worden, gleich nach dem Jahrhundertwechsel. Und wir sind 1999 raus, als der Herr Richter das Haus grundsätzlich übernommen hat, mit seinem weißen Schwan pleite ging oder raus musste.
Ein Hauptgrund war, wir sollten so viel Miete bezahlen für die Nutzung an einem Abend im Monat, das hätte alle finanziellen Möglichkeiten überschritten. Also mussten wir uns komplett anders orientieren.
Über die Nutzung des Volkshauses in den 1990er und 2000er Jahren können Bernd Rost und Klaus-Peter Behlau, der mit gleichgesinnten Mitstreitern eine Modelleisenbahnanlage im Haus betrieb, Auskunft geben.
Im Jahre 1975 fand eine größere Renovierung des Volkshauses statt und alles, was entbehrlich war, musste raus. Eine Modelleisenbahn ist entbehrlich. Zusammenfalten, also raus. Und es war nicht ganz klar, so wurde mir erzählt, wie lange es wohl dauern wird. Naja, es zog sich jedenfalls hin. Und als es dann irgendwo aufs Ende zuging, kam es ans Licht. Ja, eigentlich ist es für euch kein Platz mehr. Damit waren die damaligen Akteure dieser Modelleisenbahn erstmal heimatlos, wenn ich es mal so sagen will. Und tatsächlich war es möglich geworden, zum Jahresende 1992 tatsächlich dort wieder einzuziehen. Das hatte ich verhandelt mit Herrn Martin vom Männerchor-Club. Und richtig, genau mit dem habe ich dann einen Vertrag gemacht am 28.12.1992. Und der Zufall will es, wir zogen wieder in dieselben Räume ein, wo die damals in den 70er Jahren an die Luft gesetzt worden waren. Nun ja, also holten wir alles, was verwertbar war, aus dem Eisenbahnwaggon und von dem Dachboden, was aber nur ein Bruchteil war, weil so groß ist es da oben nicht. Aber man war nach dieser langen Zeit heilfroh, endlich wieder etwas zu haben. Ging eine steile Treppe hoch, ein kleiner Flur, links in die zwei Räume war eigentlich ein Archiv. Da stand ein Ordner, zerblättert und zerflattert ohne Ende. Soweit ich mich erinnern kann, handelte das vielfach vom Karnevalsverein damals. Und dann war noch ein anderer Raum, der war Probenraum für eine Band. Und das waren schreckliche Tage, wenn wir zugleich unseren Clubabend machten und die probten. Das war nämlich Heavy Metal. Da bebten die Wände. Aber wir waren ja froh, dass wir wieder was hatten. Und zugleich kam das, dass der Verfall ja nun im Hause in gewissen Ausmaßen schon annahm. Ne? Also es gab zeitweise keinen Strom, da war abgeschaltet. Wahrscheinlich, weil niemand bezahlt hat. Na, wurde gesperrt, dann wurde das Gas nicht geliefert, das ganze Haus stand kalt. Das macht natürlich einen guten Eindruck, wenn man im Winter kommt, ahnungslos an seinem Club-Mittwoch, alles eiskalt. Schlimmstenfalls die hinterlassenen Bierflaschen sind geplatzt, Klebstoff kannst du nicht verwenden und Lust hast du auch nicht, die friert dann auch ein. Ja, dann ging das manchmal so ein paar wenige Wochen, mit einmal war wieder alles da. Bis es dann nach ein paar Wochen wieder so war, die öffentlichen Toiletten, die großen Toiletten im Haus, da lief das Wasser weg, die sahen desolat aus. Zum Glück hatten wir eine eigene, die war noch ganz gut in Ordnung soweit. Aber da wurde uns immer unsicherer, was wird das hier noch werden? Ja, also irgendwie schmolz unsere Lust allmählich da auch dahin, denn es waren ja so gut wie keine Vereine mehr im Haus. Die sind also, waren alle auf der Flucht.
Es gab, glaube ich, in den 90er Jahren das berühmte Oberbürgermeister-Duell zwischen Büttner und Germer. Und die hatten sich einmal im Volkshaus kurz vor der Stichwahl noch einmal öffentlich getroffen, wo der große Saal und alle Ränge aber bis auf den letzten Platz gefüllt waren. Und die haben vorne gesessen und haben nochmal Fragen beantwortet und sich auch gegenseitig befragt. Und das hatte so ein, da war so ein Knistern im Raum, weil das wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen war. Fand ich total spannend. Ganz Weimar ist dahin geströmt. Das Volkshaus war voll.
Und vor allen Dingen, es waren wieder große Pläne im Gange. Ja, also es wurde auch ja so gesagt, hier mit einer der Kündigungsgründe, dass bauliche Maßnahmen anstehen. Und auch in unseren Räumen war einer von so einem Projektierungsbüro mit einem Lasergerät. Da hat Räume vermessen, Fenster vermessen. Also es sah aus nach ernsthaften Bemühungen, dass da was passieren soll. Ne? Was aber nicht gleich heißen sollte von Anfang an, das bedeutet, dass ihr das Haus verlassen müsst. Denn die Kündigungsfrist, die wir bekamen, war ja nun auch relativ großzügig. Die war ein paar Wochen weit. Aber da haben wir auch gesagt, wir machen es nicht weiter, wir kämpfen auch nicht weiter drum, wir akzeptieren das. Kommt noch dazu, dass der Durchschnitt unserer Leute ja nun deutlich über 60 Jahre auch alt war. Am 19.10.2006 kam die Kündigung und dann heißt der entscheidende Satz, eine Weiterführung Ihres Hobbys nach dem 28.02.2007 ist unter den gegebenen Umständen des Bauablaufes eventuell möglich und mit Geschäftsführer abzustimmen. Eigentlich war das das Kündigungsdatum, aber zugleich so ein Lichtblick, vielleicht geht's doch. Und da haben wir dann gesagt, nee. Und dann wurde die Anlage zerlegt, eine Hälfte ging in Grobmüll und die andere Hälfte landete in Vereinsmitgliedern auf Dachböden und Kellern und die haben sich alle und ich auch eine eigene neue Anlage in Kleinformat gebaut und meine steht im Keller.
Aus heutiger Sicht haben wir immer noch so eine Träne im Auge, dass wir nicht mehr im Volkshaus sind. Inzwischen machen wir unsere Veranstaltungen in der Weimarhalle. Das hat Stil, das hat Größe, keine Frage. Aber die Gemütlichkeit, das Urige, das auch die räumliche Enge des Volkshauses hat einen ganz eigenen Charme gehabt. Und da denken wir sehr gern dran an die Veranstaltung, die meist immer ausverkauft waren. Das heißt, im großen Saal waren so 320 Personen, da war da voll. Die Ränge waren noch voll, die hatten ja alle Möglichkeiten. Das war aus meiner Sicht sowieso das absolute Highlight in diesem Haus. Die hatten Räume in allen Größen auf 3-4 Etagen, die man auch während des Karnevals nutzen konnte, die auch genutzt worden sind, zu allen möglichen Sachen, sag ich mal ganz frei bleibend. Und da hatten wir auch alle Möglichkeiten. Wir haben auch während des Jahres unsere Elferratssitzung dort gemacht. Es wurde dort geprobt. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir Fasching die Veranstaltung dort gemacht haben, und haben dort wirklich rauschende Feste gefeiert. Auch, es war ja auch eine Küche dort. Man konnte ja dort auch vorzüglich essen. Und da gab es dann schon noch die ein oder andere Story, die auffällig geblieben ist, positiv wie auch negativ. Ich fange mal mit dem Negativen an. Das war eigentlich im letzten Jahr, wo wir dort waren, 2002, wo abends 300 Leute zur Veranstaltung kommen und die Heizung ist aus. Und das im Februar. Können Sie sich nicht rausreden. Wenn sie aus ist, ist er aus. Ich glaube, mich recht erinnern zu können, dass man es noch irgendwo mit Fassung getragen hat und dass die Leute dann auch was sich drüber gezogen haben. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie das heutzutage wäre. Wir hätten eine Woche später die Klagen auf dem Tisch.
Das Volkshaus wechselte nach 1990 mehrfach den Besitzer und die geplanten Renovierungen erfolgten nicht. So wurde das Haus nach und nach immer weniger genutzt und schließlich ganz für öffentliche Veranstaltungen geschlossen.
Die letzte große Blütezeit als Veranstaltungsort erlebte das Volkshaus durch die Beatnächte, die vom Gründer und Besitzer der Musikkneipe Beat Corner, Dirk Böttcher, organisiert wurden.
Es war damals ein Konzert mit Engerling, eine sehr gut befreundete Bluesband. Und da habe ich gesagt, ich brauche jetzt größere Locations und habe mich gekümmert. Ja, und da war der erste Schritt eigentlich das Volkshaus, weil das war ja Luftlinie nur 300 Meter entfernt. Und ich habe dann letztendlich das ganze Haus selber betrieben, gastronomisch, und habe am Anfang auch noch eine Weimarer Fleischerei dabei gehabt, die das Catering gemacht haben. Habe ich dann später auch selbst übernommen und habe also wirklich das komplett selber organisiert. Also die Obergrenze war meines Wissens damals 800 Personen, das habe ich einige Male erreicht. Und angefangen habe ich, glaube ich, mit 400, 450 Leuten. Und das war eigentlich, muss ich dazu sagen, eine Geschichte, die ich mir von dem damaligen Beatnachtbetreiber aus Gotha, dem Herrn Voig, abgeschaut hatte. Wir sind heute immer noch sehr befreundet und er macht das nach wie vor in Gotha. Und ich habe mir das dort einfach angeschaut und habe gesagt, das übertragen wir nach Weimar. Und er hat mir da auch unheimlich geholfen und hat mir da die ganzen Bands am Anfang vermittelt. Also ich habe, glaube ich, die ersten 10 Beatnächte, da hat er mir komplett die ganzen Bands dort zur Verfügung gestellt. Und mir war es wichtig, dass auch immer wieder neue Bands dabei sind, dass es nicht immer die gleichen sind. Und ich habe sogar 2 Veranstaltungen gehabt mit wirklich mit internationalen Beatbands, also Ian and the Zodiacs und Lee Curtis. Die hatte ich beide dort und das waren schon wirklich Highlights. Ich habe auch Veranstaltungen im kleinen Saal gehabt. Das war einmal das Konzert mit Dr. Feelgood, so eine Rockband aus England. Dann eben die Buchlesung mit Klaus Voormann. Das waren so die die Highlights eigentlich. Ja, das war im Jahre 2012, als ich dann wirklich aufhörte, dort Veranstaltungen zu machen. Dann wurde das dort, also das wurde einfach übertrieben, ja, weil es waren einfach zu viele Leute drin und da ist natürlich ein Verschleiß da, ja. Und die haben dann auch verschiedene Umbauten dort gemacht, die einfach nicht im Sinne des Gebäudes waren. Es wurde wirklich runtergewirtschaftet mit diesen Diskotheken und ich habe dann einfach die Lust verloren und habe gesagt, ich möchte das nicht mehr und habe mich dann im Grunde umorientiert und war dann im Pionierhaus und habe dann dort weitergemacht, ja, weil mir hat einfach das Niveau nicht mehr gefallen. Und das wurde dann auch wirklich runtergewirtschaftet, weil dann eben nicht nur 800 Leute drin waren, sondern 1500, ich weiß nicht, in allen möglichen Räumen. Und da habe ich mich einfach davon distanziert. Liegt auch daran sicher, dass ich als Architekt auch eine Achtung gegenüber dem Gebäude habe.
Da das Volkshaus mehr und mehr verfiel, was schließlich auch der Öffentlichkeit nicht verborgen blieb, sah sich die Stadt veranlasst, das unter Denkmalschutz stehende Gebäude nicht weiter einer unsicheren Zukunft zu überlassen.
Als durch ein Insolvenzverfahren das Haus zum Verkauf stand, lehnte die Stadt den Erwerb des Gebäudes durch einen Prager Investor ab und kaufte das Haus für rund 600.000 Euro mit Wirkung vom 1. Januar 2024, um dauerhaft Eigentümerin des Hauses zu bleiben.
Was hat die Stadt Weimar gemacht? Weil wir gemerkt haben, ich sag mal mit meinen Worten, das könnte ein Fake sein. Also ist das überhaupt belastbar, was dort passiert? Und die Stadt Weimar muss so einen Kaufvertrag flankieren, indem man eine sogenannte denkmalrechtliche Erlaubnis erteilt. Das heißt, wir müssen quasi als Stadt sicher gehen, dass wenn so ein historisches Haus verkauft wird, dass der Denkmalschutz gewährleistet wird, dass also der neue Eigentümer dieses Haus entsprechend herrichtet bzw. erhält, dass das Denkmal nicht gefährdet ist. Und diese denkmalrechtliche Erlaubnis haben wir versagt. Und gegen diesen Bescheid hat der neue Eigentümer, also die tschechische Firma, entsprechend Widerspruch eingelegt. Und das Landesverwaltungsamt hat als nächste Instanz hat im Widerspruchsverfahren entschieden, dass die Stadt Recht hatte mit der Versagung. Und dieser Widerspruchsbescheid ist bestandskräftig geworden. Das heißt, damit ist der Kaufvertrag von dem Insolvenzverwalter an die tschechische Firma nicht zustande gekommen mit dieser Entscheidung. Und das hat am Ende dann dazu geführt, dass an uns verkauft worden ist. Und deswegen sind wir dann zum 01.01.24 Eigentümer geworden. Ein langer Prozess. Und am Ende haben wir gesagt, jetzt holen wir uns das wieder zurück.
Neben den Bemühungen um Fördermittel, die für die auf rund 30 Millionen veranschlagte Sanierung des Hauses dringend benötigt werden, möchte die Stadt gemeinsam mit ihren Bürgern ein tragfähiges Nutzungskonzept für das Haus erarbeiten.
Noch ist keine endgültige Entscheidung für die zukünftige Nutzung des Hauses gefallen. Doch Vorstellungen und Wünsche gibt es viele.
Was habe ich vielleicht für Wünsche fürs Volkshaus? Dass der Name Programm ist, dass es wirklich ein Haus fürs Volk wäre. So eine Vision wäre ja eigentlich, wenn Vereine, Weimarer Vereine dort ein- und ausgehen könnten, auch gegen eine vernünftige Miete, dass die ihre Versammlungen, kleine Feste abhalten könnten. Das wäre wirklich großartig, weil die Räumlichkeiten sind ja dort Weltklasse gewesen, wo jeder eben da seine Räume hat mit Möglichkeiten, wo es genau passt. Das wäre schön, wenn das eines Tages mal wieder so sein könnte.
Ich fände das einen wunderschönen Ort, um in Weimar wieder Kultur zu beleben. Das ist auch genauso eine Bühnengröße, die in Weimar eigentlich noch fehlt. Und ich würde mir total wünschen, dass die Stadt da ein Konzept erarbeitet und wo viel Kultur stattfinden kann. Kammermusik und viele solche Sachen, die man sich so vorstellen kann.
Also ich denke schon, ich habe mir ja damals wirklich richtig Mühe gemacht. Ich habe die Pläne auch im Auto liegen, die werde ich jetzt nochmal kopieren. Ich habe die noch als Original auf Transparent und ich habe das damals als Medienhaus im Grunde durchgearbeitet. Radio Lotte, Salve TV und die Bauersuni und eben wie gesagt den Saal, dass der öffentlich zugänglich bleibt. Und das ist wahrscheinlich schwierig. Sie haben recht mit dem Wohngebiet, dass man dort laute Veranstaltungen eher nicht haben wird. Aber man könnte Ausstellungen machen. Also es gibt ja auch Vorträge, die man dort machen kann. Oder das Nationaltheater soll ja saniert werden, dass die da vielleicht erstmal reingehen. Also ich denke, da gibt es schon eine ganze Menge Nutzungsvarianten. Es ist einfach nur eine Frage der Finanzen. Was kann die Stadt ausgeben dafür? Weil da gehen ein paar Millionen weg.
Und ich könnte mir vorstellen, wie schön das jetzt wieder wäre, wenn das Volkshaus nach der Sanierung wieder allen auch für solche Veranstaltungen offen steht. Und wenn man wieder dieses Erlebnis hat, dass man in ein schönes, beeindruckendes Gebäude kommt und auch einen wunderschönen Abend hat und etwas Tolles erleben kann.
Also ich könnte mir vorstellen, man kann einen großen Teil ständig vermieten. Das geht auch an Musikgruppen. So, die suchen ja händeringend immer Proberäume. Aber ich, ist das so ein bisschen mein Steckenpferd, könnte mir vorstellen, so die Kleinkunst dort einzuführen. Ich habe jetzt wieder ein Programmheft bekommen. Schauen Sie nach Erfurt zu dem Herrn Staub. Der hat jetzt das fünfte Haus übernommen als Familienbetrieb und es läuft. Da gibt es ja das Brettl, die alte Oper. Und jetzt hat er den Stadtgarten noch übernommen und das Kabarett Puffbohne. Also fünf Sachen im Familienbetrieb. Und die alte Oper ist schon auch ein großes Haus. Ne? Und sowas könnte ich mir vorstellen. Kleinkunstbühne als ständige Spielstätte oder so. Ne? Kabarett auch. Ne?
Ich würde ein richtiges, modernes Theater draus machen. Natürlich. Gegenentwurf zu diesem sehr tradierten DNT, kein böses Wort über das DNT, sie versuchen es immer wieder, in die Bevölkerung reinzukommen, in die Moderne reinzukommen. Nur das ist ein Spagat, der ist praktisch gar nicht mit der Weimarer Bevölkerung nicht zu schaffen. Also modern und Tradition in Weimar. Also wer das hinkriegt, der kriegt den nächsten Weimarpreis. Nö, ich würde ohne Rücksicht auf Verluste und Zuschauerzahlen und irgendwas, und wenn drei Zuschauer da sind, ich würde radikal modernes Theater machen und mal gucken, wie lange es geht.
Prozess und am Ende haben wir gesagt, jetzt holen wir uns das wieder zurück.
Dieser Podcast ist Teil eines Kursprojektes an der Volkshochschule Weimar. Kursleitung
Vita Seifert,
Mediencoach Michael Hesse. Die Interviews wurden geführt von
Marion Gaffron,
Sabine Herbst, Rita Seifert
und Ito Lenke
sowie Ronny Noack unter Beteiligung von Stanislav Sedlacik und Michael Hesse. Redaktion Rita Seifert, Schnitt Michael Hesse. Weimar 2025.